Thalia Theater Hamburg. Heute aus der Reihe Werkstatt, in der es um aktuelle Produktionen, Hintergründe und Einblicke in den künstlerischen Prozess geht.
Hallo, hier ist Thalia Podcast Werkstatt. Ich bin Christina Bellingen und ich rede heute mit dem Regisseur von King Lear, Wolfram Koch, und dem Hauptdarsteller King Lear, Jan Bosse.
Ja, willkommen, ihr beiden. Willkommen beim Thalia Podcast Werkstatt. Und noch 2,5 Wochen, bis die Premiere stattfindet. Wie geht's dir denn, Jan, so mit diesem Schauspieler und überhaupt?
Ach, wir haben eine unheimlich gute Probenzeit. Wir haben ein tolles Ensemble. Das ist ja gerade bei den großen Shakespeare-Rollen, mit denen Wolfram und ich ein paar Erfahrungen haben, klingt wie eine Binsenweisheit. Umso wichtiger, dass man sehr, sehr starke PartnerInnen hat, die nicht nur Nebenrollen sind, sondern alles Hauptrollen. Und dass es eine ganze Gesellschaft ist, die diesem King Lear durcheinander gerät und am Ende vor den eigenen Scherben steht und nicht eine einzelne Person oder so.
Was ist denn das für eine Person, dieser Lear? Wolfram, hast du das schon entdeckt?
Ja, ich bin jetzt ins olle Sackfach gerutscht langsam. Ich habe mit Jan vorher am Deutschen Theater Sturm gemacht, Prospero. Da hatten wir schon ein bisschen Erfahrung von jemand, der irgendwann sagt, ach Gott, was soll die ganze Rache, was soll die Wut, die ich in mir drin habe. Ich gehe jetzt einfach woanders hin. Also im Grunde, ich gehe vielleicht ins Jenseits. Und jetzt hier ist es halt so eine Figur, die irgendwie meint, alles richtig zu machen und alles gut zu machen, aber nicht kapiert, dass er einfach nicht abgeben kann. Er kann nicht abgeben, kann seine Macht nicht abgeben. Er meint es alles richtig und es geht alles schief. Es geht in diesem Stück alles schief. Es gibt ein kleines Rädchen, was nicht so funktioniert, wie er das erwartet. Und wenn einer nicht funktioniert, wie er das erwartet, rutscht das Stück in eine andere Dimension und wieder in eine andere und wieder eine andere. Und dann wird der ganze King Lear, das ganze Stück wird im Grunde eine Reaktion auf diese Person, die Macht hat, die jähzornig ist, die willkürlich ist, die letztendlich vielleicht in den Wahnsinn verschwindet, auch bestimmt auch durchdreht und immer wieder denkt, in die Sackgasse bin ich reingekommen, weil man könnte rausgehen, und er geht aber nicht raus aus der Sackgasse, er geht mit dem Kopf einfach weiter. Und das ist interessant. Und wie gesagt, bei Shakespeare ist es halt so geschrieben, dass die Figuren alle Grautöne haben, viele, und nicht schwarz-weiß sind. Also klar ist er auch traurig, klar ist er wütend, klar ist er auch anmaßend, klar ist er wieder total sentimental. Also diese Mischung. Und das, da auf gut Deutsch fummeln wir fleißig rum noch die nächsten 2 Wochen.
Diese Momente, wo es zurück gibt oder doch kein zurück gibt, die man nicht zurücknehmen kann, ist das sowas, was dich interessiert?
Ja, wenn man das wie jeden Klassiker untersucht, warum man den jetzt nochmal macht zum 100. Mal und so, dann geht es natürlich darum, was es mit unserer Gesellschaft zu tun hat und was sich in diesen alten Stücken spiegelt auf brillante Weise. Deswegen sind es ja Klassiker geworden. Aber da muss man sehr genau fragen, finde ich, damit es tatsächlich mit uns was zu tun hat, ohne dass wir das Stück zu uns zerren. Also ich fand immer interessant, okay, es ist eine Diktatur offensichtlich, genauer definiert wird es nicht, aber der Diktator, der alte weiße Mann, um es einmal so zu sagen, gibt tatsächlich seine Macht ab. Er ist bereit, die abzugeben. Großes Thema heutzutage. Und er klebt aber nicht wie alle anderen Shakespeare-Könige an diesem Thron, sondern er ist bereit, die Staffel zu übergeben an die Jungen, an die 3 Töchter, inklusive ihrer Männer im Stück. Und also in der ganzen Generation. Und dass das nicht funktioniert, hat vielerlei Gründe, aber der Wille ist tatsächlich da. Und dieses Problem der Machtübergabe verschärft in der Diktatur, wenn die Succession, die Nachfolge, nicht geklärt ist, ist es, glaube ich, in der Diktatur noch schwieriger als in jeder Form von Machtstruktur, dann entsteht so ein Vakuum der Macht. Und ich habe manchmal ganz gern gesagt, so, the amount of Macht ist aber dieselbe. Die ist ja nicht weg, nur weil sie jemand abgibt. Sie ist da und die Frage ist, wer ergreift sie, wer bekommt sie zugeschrieben, wer bekommt sie aufgezwungen und wie geht der und diejenige damit um? Und davon handelt halt dieses Stück als gesellschaftliches Stück. Und das finde ich ein hochmodernes Thema, wie wir umgehen mit denen. Wir lehnen irgendwie alle diese autoritären, patriarchalen Strukturen ab. Wir wollen sie auch loswerden, nicht zuletzt im Theater, aber auch bei Siemens, aber auch im Bundestag. Haben aber irgendwie überhaupt noch kein Rezept, wie das tatsächlich anders ginge. Wahrscheinlich muss man es auch ausprobieren. Wenn aber dann der Patriarch, der sagt, mach das doch, macht's gerne besser als ich, es tatsächlich sich traut abzugeben und dann aber nicht wirklich loslässt. Das ist dann natürlich der Moment, wo die beiden Schwestern, die das letztendlich alles zugeteilt kriegen, im Grunde keine Chance haben. Und diesen Prozess guckt man so zu. Deswegen versuchen wir auch immer, diese anderen Figuren ins Recht zu setzen, dass die wirklich versuchen, das gut zu machen. Das Stück ist sehr eingeteilt in Evil und Good. Ne? Mhm. Es gibt so die böse Fraktion und die Coalition of Evil. Und das ist so nur beim ersten Lesen so, weil man durch das Verhalten der verschiedenen Figuren und die Reaktion aufeinander, es ist ein einziges Aufeinanderreagieren. Es ist fast so, als würde in dieser ersten Szene, wo dieser Thron leer ist, dann so seziert werden von Szene zu Szene, warum das so schief geht, so schlimm schief geht, dass am Schluss ja wirklich wörtlich alle tot sind. Es ist insofern, gilt es immer als das düsterste Stück von Shakespeare. Ich meine, bei Hamlet sind auch alle tot, außer der Horatio. Aber dann kommt so ein strahlender Nachfolger, den vorher niemand kannte, und hält die nächste Rede.
Der aber auch ziemlich undefiniert ist.
Undefiniert, man hat ihn gar nicht kennengelernt.
Der wird auch scheitern.
Man ahnt als Shakespeare-Zuschauer, dass der Neue auch scheitern wird. Er fängt strahlend an, wie bei Richard, wie bei Macbeth, wie bei Hamlet. Das ist hier aber irgendwie noch mal ein anderer Nihilismus. Also es gilt nicht umsonst als das die nihilistischste Tragödie von Shakespeare. Witzigerweise, da könntest du ja vielleicht was noch zu sagen, entdecken wir super viel Humor in diesem dunkelsten aller Shakespeare-Stücke.
Naja, das ist halt, also A ist die Macht erstmal im Raum, wie ein Geist, die ist da und daran beißen sich alle die Zähne ab und blöde gesagt verrecken real daran, an dieser Macht. Und die bleibt am Ende des Stücks wie so ein Vakuum. Es gibt wirklich keine Erlösung in dem Stück. Das ist das, was ich faszinierend finde. Und natürlich, wenn du eine Macht zeigst, einen Machtanspruch, auch gepaart manchmal mit einer ganz schönen Eitelkeit von den Figuren, von allen, entsteht zwangsläufig sofort ein Humor. Sofort. Mhm. Also wenn einer, sagen wir, ich bin jovial und ich mache das alles, in der nächsten Sekunde sich über den kleinsten Diener aufregt, hat das schon einen Humor. Mhm. Also zutiefst menschlich, dass es eben nicht stimmt. Also man sagt, okay, dann lass uns Demokratie wagen in dem Sinne. Aber man regt sich über eine kleine Fliege auf oder so weiter und schon kommt das zutiefst Menschliche rein. Also der Widerspruch von den ganzen Dingen, von Macht, von Untergebener, von Diener. Und es hat auch eine ganz schöne Arroganz, dieses Stück fällt mir jetzt immer mehr auf.
Arroganz ist immer komisch, ne? Oder ja. Überheblichkeit ist komisch, ja. Wenn sie fällt. Oder die Fehleinschätzung von Situationen, die Provokation. Es gibt unheimlich viel Inszenierung in dem Stück. Das ist tatsächlich mehr als in allen anderen Shakespeare-Stücken, dass ich vorher erfahre, eine Figur sagt zu den ZuschauerInnen so, ich verkleide mich jetzt und dann mal gucken, was passiert. Der andere sagt, du ärger diesen König, sei ruhig unfreundlich zu ihm, wir werden ihn mal so provozieren, dass er ausflippt. Das passiert dann in der nächsten Szene. Das Publikum ist immer eingeweiht, ganz klassisches Volkstheater, und guckt dann dabei zu, wie die Voraussetzungen der nächsten Situation nicht gleich sind. Und das ist nicht Komödie, aber es ist so absurde Absurdität entsteht da. Das suchen wir. Wir entdecken überall den Beckett, also andersrum, ne? Beckett hat den Shakespeare natürlich verehrt wie alle, aber hat richtig.
Aber vorher.
Shakespeare hat so viel von Beckett gelernt.
Ah,
genau.
Aber es ist wirklich, Entschuldigung, weil Lear, ne? Der blinde Mann, der sich nicht mehr bewegen kann, und der Diener im Endspiel, der noch laufen kann, aber sozusagen abhängig von dem anderen ist, das sind der Narr und der König, der geblendete Gloucester, der sich verrückt stellende Edgar als Poor Tom. Das hat Beckett alles in Godot und Endspiel fast wörtlich übernommen.
Stimmt.
In so einer endzeitlichen Welt. Auch die hat übernommen. Dieser Hiob, der da auf der Heide nach Gott schreit und der Himmel ist aber leer gefegt. Das ist total Beckett.
Hat man da Mitleid mit ihm eigentlich? Mit Lear?
Darfst du mich nicht fragen. Ich versuche es. Oh, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es wäre immer spannend zu sehen. Also als wir Jan und ich haben einen Richard III. Gemacht und wir haben gesagt, der ist wirklich so skrupellos und so ein fieser, fieser Mensch, böser Mensch. Dass man trotzdem, dass wir da hingehen können, dass wenn er die Kurve kratzt, man irgendwie sagt, oh, ist trotzdem ein bisschen schade. Oder so ein Hauch. Ich weiß nicht, aber wie das hier ist.
Es ist auf jeden Fall traurig.
Es ist traurig.
Es ist traurig, dass der da am Schluss seine tote Tochter in den Armen hält und so einen Hauch von Erkenntnis hat, für die der Preis aber so unendlich hoch ist, weil die ganze Welt um ihn herum vernichtet wurde durch sein Verhalten. Aber es ist traurig. Also ja. Aber gleichzeitig ist es auch entertaining, ne? Ich glaube, was wir beim Richard versucht haben und vielleicht beim Prospero auch und beim Lear probieren wir es wieder, das ist natürlich, wenn das kein 80-jähriger Schauspieler ist, was dann auch gewollt oder ungewollt mit Sentimentalität zu tun hat, wo das Mitleid, glaube ich, eher im Raum ist, das ist natürlich bei so einem vitalen, virilen Typen wie Wolfram, ist das eher verrückt, wie der gnadenlos immer weiter den König spielt. Ne? Da ist er schon längst im Sturm, das Reich existiert nicht mehr, verteilt er immer noch Befehle. Auch das ist wieder grotesk komisch. Und ich weiß nicht, ob Mitleid das richtige Wort ist, außerdem muss man das dem Publikum überlassen, aber es, man findet dich trotzdem geil, obwohl du das totale Arschloch spielst. Das ist, wenn wir das schaffen, ist viel geschafft.
Mal gucken.
Also irgendwie auch was Heutiges, die Eltern leben ja viel länger als so Shakespeare-Zeiten. Man hat eigentlich auch noch viel mehr Zeit, sich so einzumischen, was jetzt so mit den Nachfolgenden so passiert.
Stimmt.
Ich habe sogar das Gefühl, das ganze Stück ist eins über Hinterlassenschaft, klar. Lear ist das Stück über das Erbe, weil das die Verteilung dieses Erbes und dann geht das alles schief. Aber es ist auch ein bisschen, was hinterlassen wir als Gesellschaft den nächsten Generationen. Also diese kaputten Beziehungen, wie sagt der Gloster so schön, das Band zwischen Vater und Sohn zerrissen, Revolte in den Palästen, irgendwie keins der Länder funktioniert mehr, auch unser Zweifel an der Demokratie. Also diese ganze, alle Beziehungen sind wirklich oft auf die Probe gestellt in dieser berühmten, in dem Sturm auf der Heide.
Aber der Lear sagt am Ende, gut, dann ob bewusst oder unbewusst, das ist noch die Frage, wahrscheinlich auch sehr bewusst, okay, ich reiß alles mit in den Abgrund. Mhm. Das fällt mir so auf, irgendwie meinetwegen spielerisch oder meinetwegen nicht ganz bewusst oder doch bewusst oder in dieser Mischung. Also dass er diese Anmaßung hatte auf jeden Fall, denke ich. Und was mir eigentlich, also was wir beim Proben merken, was mir eben wahnsinnig gut gefällt, also dass es jetzt hat mit einer theatralischen Form zu tun. Wir machen einen Theaterabend am Thalia-Theater und nach 8 Minuten ist der perfekte, schöne Theaterabend auf gut Deutsch dahin.
In den Boden gerammt.
Beschreibt es nochmal. Wir starten mit einem Fest.
Und eigentlich könnte der Abend ganz toll sein und dann geht der erste Akt noch 20 Minuten, da wird getanzt und Häppchen, werden ein paar Anekdoten erzählt und da fällt der Vorhang, das Stück ist vorbei. Eine der Tochter sagt, Njet, ich spiele nicht mit. Und schon die Peinlichkeit, dass es nicht weitergeht. Wie retten wir diesen Theaterabend? Er wird gerettet, indem Leute reagieren. Macht, Bösartigkeit. Weiter. Dann entsteht der nächste Abend. Dann sagt er, nee, da mache ich nicht mit. Ich gehe raus in den Sturm. Hä? Spiel doch hier weiter. Nein, ich gehe in den Sturm. Da ist er im Sturm. Spiel doch weiter. Und nee, ich gehe in die Heide. Und jetzt werde ich langsam gaga. Und das finde ich spannend. Ich finde immer die ganze Zeit, wenn uns das gelingt, da können wir irgendwie noch eine Menge dran arbeiten. Oder ich, also zu gucken, ah, liebe Zuschauer, jetzt haben wir die Farbe Rot. Nee, die Farbe Rot bleibt es in der Szene nicht. Es wird jetzt, wir gehen ins blaue Zimmer. Und dann gehen wir ins grüne Zimmer. Und dann gehen wir ins graue Zimmer. Das gefällt mir. An diesem Stück habe ich selten erlebt. Und die Szenen sind alle ohne Auftakt. Mhm. Es gibt kein großer Auftakt. So Vorbereitung. Nur für die erste Rede gibt es eine Vorbereitung. Ansonsten wird messerscharf und ganz schnell reagiert. Es geht auch um viel Macht, viel Geld, viel alles, viel Ansehen, viel. Und die Szenen schneiden sofort rein. Das habt ihr allerdings
auch eine tolle Fassung. Aber es ist bei Shakespeare schon auch so. An der ersten Szene haben wir nicht viel gestrichen.
Nee. Eher später, dass sich das nicht so ausbreitet.
Das finde ich als inszenatorische Form halt ziemlich spannend. So, da fummeln wir jetzt noch ein bisschen rum.
Weil du eben so über Zimmerfarben und so gesprochen hast. Wie seid ihr zu diesem Raum gekommen, Jan?
Erstmal ja ganz einfach, ne? Was ist das für ein Raum der Macht? Was findet man dafür? Das Symbol, das alles silbern ist und aus so Glitzervorhängen und mit einem großen Globe-Weltkugel, die auch die Sonne sein könnte oder der Thron oder die Riesenkrone. Eigentlich sind wir drauf gekommen, Stefan Lemay und ich, indem wir gesagt haben, es wäre so fantastisch, wenn es silbern losgeht und dann schwarz wird, also wenn es sich komplett verändert von 180 Grad. Wie können wir einen Raum machen, der sehr grell ist und der dann innerhalb von Sekunden leer ist? Und diese Verwandlung war echt die Uridee. Was kann man machen, was man ganz schnell wegzaubern kann? Dass man denkt, hä, haben wir nicht gerade eine Stunde ein ganz anderes Stück gesehen? Das war ein bisschen die Grundidee. Und das versuchen wir jetzt auch. In diesem zweiten Teil, in diesem Wahnsinn und auf dieser Heide passiert noch ganz viel, auch bühnenbildmäßig. Aber die Grundbehauptung, im Grunde könnte man, sagt Wolfram auch immer, im Grunde könnte man nach der ersten Szene schon dieses Bühnenbild auflösen. Weil eigentlich ist es nach 10 Minuten schon total gescheitert, diese Crew da. Ich finde ganz schön, dass auf dieser Heide, ne, das hat mich von Anfang an so interessiert, dass dieses Grüppchen, so Restgrüppchen von Menschen, also ein König, der keine Macht mehr hat, ein professioneller Narr, der eigentlich überhaupt keine Lust hat, da durch den Regen zu ziehen, aber der eben dafür bezahlt wird, einer, der sich als verrückter Bettler tarnt, weil er unter Hochverrat verbannt wurde, und ein letztendlich ein Typ, der gefoltert wurde und die Augen ausgedrückt wurden, weil er sich mit dem König solidarisiert hat. Und der Verkleidete, auch am Anfang Verbannte, Kent, der einzige loyale Freund. Dieses seltsame Grüppchen trifft sich in diesem Niemandsland und zieht da umher, so alle irgendwie aus ihren eigentlichen Zusammenhängen rausgerissen, rausgestoßen, wie so Geflüchtete. Und da gibt es aber in den seltsamen Dialogen, der Begegnung dieser ungleichen Figuren, auf die so ein König niemals treffen würde, gibt es so ein, ich finde, irgendein utopisches Potenzial, trotz der Katastrophe oder im Angesicht der völligen Katastrophe, sich zu begegnen, anders, neu. Plötzlich nennt der Lear den sich tarnenden, verrückt spielenden, einen Philosophen, mit dem er die Nacht verbringen will. Und plötzlich reden die miteinander. Und es gibt irgendeine Art in der Kaputtheit so eine Begegnung. Die finde ich eigentlich echt berührend. Obwohl sie nicht zu einer neuen Utopie führt. Aber es gibt sie, die Begegnung von diesem Rest der
Typen. Es gibt eine Utopie ein bisschen. Es gibt sekundenweise zumindest die Möglichkeit einer Utopie, die dann aber immer wieder schwarz wird. Aber Tatsache ist es so ein bisschen die Bremer Stadtmusikanten, so ein bisschen die völlig Ausgestoßenen tingeln durch die Welt. Und der Esel sagt immer, ach, was Schlimmeres als den Tod werden wir nirgendwo finden. Den Satz finde ich hervorragend.
Wahnsinn.
Aber da sind halt tolle Sätze. Also wenn man dem Gloster sagt, besorg dir Glasaugen, mach's wie ein Politiker, gib vor zu sehen, was du gar nicht siehst und so weiter. Immer, das ist ja hoch. Das wird einfach so fallen gelassen in diesem in dieser Landschaft da. Ich nenne es eine Landschaft, eine merkwürdige Todeslandschaft.
Ja, ist auch eine Gedankenlandschaft, ne? Also ja. so eine Hirnlandschaft. Wenn der Lear zu dem, das ist auch dann höchste Kunst der Ironie, wenn das Wort nicht so verbraucht wäre von Shakespeare, dass der Lear zu dem sich als verrückter Bettler tarnenden Edgar sagt, guck mal, über ihn sagt, das ist das Ding selbst. Das ist alles anderes, Verkleidung, Verstellung. Wir sind alle nur, das ist alles verstellt, das ist alles falsch. Der ist echt.
Der armseligste Mensch ist der wird die Wahrheit als, ja, schlecht.
Der wahre Mensch, also, das ist aber der verkleidetste von allen. Das weiß nur keiner. Also die Zuschauer wissen es. Die Zuschauer wissen immer mehr. Das ist so toll bei Shakespeare. Man weiß immer ein bisschen mehr und dadurch ist man aber nicht klüger. Aber man kann sozusagen, man hat immer einen doppelten Boden in der Szene. Die Figuren wissen eins weniger und das macht total Spaß.
Höchstens, wenn die Szene stirbt, erstickt und eine neue entsteht, da ist der Zuschauer überrascht.
Ja, die Überraschung ist nämlich trotzdem da.
Und dann weiß er trotzdem mehr, ja.
Habt ihr diese Patriarchen noch kennengelernt? Wir haben viel über Theateranekdoten gesprochen oder kennt ihr das von eigenen Vätern oder Theatervätern?
Also ich kenne es von meinem Vater nicht, er war ein sanfter Spinner auf gut
Deutsch. Ich habe auch einen total anti-autoritären Vater.
Aber diese Strukturen, überall, ja. Überall haben sie mitgekriegt, aber überall.
Ja. Ist ja auch nicht vorbei.
Gibt es am Theater überall, also man will ja keine Finger drauf zeigen, aber diese Strukturen gibt es überall. Oder du hast eine Struktur, die sagt, ich bin der Feudalherr und dann weiß man, wo man dran ist. Gibt es noch nicht mal die Versuche von Demokratie, die nicht stimmen, dann kann ich auch damit leben. Es klingt jetzt hart vielleicht, aber die Strukturen...
Nur bei dir ist es ja so, dass die nachfolgende Generation auch nicht gerade besser ist.
Das ist der Punkt. Also
selbst die jungen Frauen, die wir uns jetzt immer so wünschen, sind ja hier auch, wie ist es mit Cordelia? Eigentlich stirbt sie bei uns ein bisschen anders.
Ich weiß es nicht. Ich würde gerne schaffen, dass man es ihnen eigentlich zutraut, diesen drei Frauen. Und auch den jungen Männern, die da vorkommen. Und dass das nicht funktioniert, zeigt das Stück, warum das so ist. Und natürlich erbt man auch Verhaltensweisen und Fehlverhalten und so. Ne? Das ist echt schwer. Das reicht ja nicht, irgendwie den alten König vom Thron zu stoßen heutzutage. Das reicht ja nicht. Die Frage ist ja, was kommt dann? Und haben wir das gelernt, wie man im Kollektiv eine Firma leitet oder so? Ne? Wie es auch immer, auf flache Hierarchien. Ich weiß nicht. Ich würde das denen gerne zutrauen. Ich würde gerne schaffen zu zeigen, dass die nicht böse sind, sondern dass sie total überfordert sind. Und dass es eine fatale Eigendynamik der Dinge kriegt in diesem Stück, die mit menschlichen Entscheidungen zu tun hat, dass es leider nicht funktioniert, sondern immer schlimmer wird. Dass man letztendlich schlimmer wird als sein Vater. Übrigens, Putin und Orban sind auch Väter, ne? Also man darf es nicht vergessen. Der Shakespeare hat halt einfach schon sehr früh kapiert, oder es war einfach auch das Thema zu der Zeit, dass die private Familie mit der öffentlichen Machtstruktur der Familie, wie in der Monarchie, einfach eins ist, dass es nicht zu trennen ist. Und dass das Verhältnis von Vater und Sohn und Vater und Tochter dem Verhältnis von Vater und König und Untertan entspricht. Und wenn das eine schief hängt, dann hängt das andere sofort auch mit schief. Ich finde das Drama im momentanen Königshaus total interessant und spannend und niedrig und dreckig und finde, das ist auch total Shakespeare, Harry, was die da heute noch spielen in England. Ja, das ist doch Shakespeare pur. Nur plus Medien.
Du hast mir gestern ein Zitat von Peter Sloterdijk geschickt über die schrecklichen Kinder der Neuzeit, angriffsbereite Subjekte des entsicherten Ehrgeizes.
Ja, das sagt er über Edmund und über die beiden Schwestern, die versuchen, diese Macht an sich zu reißen.
Aber ist das ein Charakteristikum jetzt der heutigen Generation, würdest du das so beschreiben?
Also ich finde eher interessant, dass der alte Sloterdijk das so negativ beschreibt. Das, der entsicherte Ehrgeiz dieser Jungen. Ich nehme das schon wahr, dass da eine ganze Generation kommt, die nimmt sich das schon, ne? Auf ihre Weise, anders. Aber es gibt schon irgendeine Art von Befreiung von scheinbar gegebenen Machtstrukturen, die ja wir erfunden haben und die vor uns. Also es ist ja nicht, also dieses Gottgegebene der Aufteilung der Hierarchie, das wird einfach in Frage gestellt und das finde ich total sinnvoll und richtig.
Was er noch weiter schreibt, ist, die Kennzeichen des modernen Menschen finden sich genauso in Hamlet, nämlich die Handlungshemmung durch Reflexion. Mhm. Also einerseits der übertriebene Ehrgeiz
oder die
und Hemmung. Andererseits aber gehemmt sein.
Hamlet begeht dann aber auch einen Mord, ne? Ja, genau. Der aus der Verklemmtheit oder dem Nichthandeln und es nicht entscheiden können, begeht er dann auch einen Mord. So halb aus Versehen hinter dem Vorhang da, ne? Eine Ratte. Also führt natürlich immer zu Gewalt.
Ich finde es so interessant, dass also man kann das so aus der Jetztzeit interpretieren, diese Stücke, aber wie Shakespeare sie geschrieben hat, ich glaube, der hat die rougher, feiner, unmittelbarer, unpsychologischer gezeigt, obwohl sie total psychologisch sind, das liebe ich an Shakespeare. Da gibt es nicht so 5000 Überlegungen, warum er irgendwas macht, der macht es einfach oder sagt den Satz und reagiert so und das finde ich wirklich hervorragend. Das macht es uns auch heute so schwer, das meinte ich vorhin mit den Grautönen bei Lear. Wie ist Lear? Wie bin ich? Ich habe keine Ahnung. Widersprüchlich, im besten Sinne. Letztendlich doch nicht aufgeben können, doch geliebt werden wollen, ja? Man will geliebt sein, doch zu sagen, ich bin der Lustigste, ich bin der Unterhaltsamste in der Runde und so weiter. Und trotzdem gebe ich euch alles. Aber fangen wir mit Witzen an, erzähle ich einen besseren Witz. Oder. Also so banal ist es manchmal auch in dem Ding. Und das hat natürlich ein riesen Ausmaß, wenn das um riesen Macht. Wir stellen uns vor, das ist ein riesen Land, ein riesen Machtapparat. Das ist eine riesen Geldsumme, die verteilt wird und. Und sobald man sagt, naja, also willst du die 5 Millionen oder so, oder ich schenke sie dir und so weiter. Ich meine, ganz banal, wirklich banal. Was passiert da? Die besten Freunde sagen, Jan, aber ich glaube, ich nehme das einfach jetzt. Du bist doch okay damit. Oder was, so, oder was weiß ich?
Es ist auch fantastisch, wie dann so ein Wort Erbe fällt, wie das Wort Rente fällt, wie
Rente, das Wort stimmt, Pflege fällt.
Du solltest doch für meine Pflege sorgen. Es ist echt, das ist immer schon ein Riesenthema gewesen und bleibt auch, aber es spitzt sich halt zu, weil die Alten ja so viele werden. Und diese ganze Frage, wie wir mit unseren alternden Eltern umgehen und wie die Gesellschaft damit umgeht, mit all diesen Menschen, die nicht mehr arbeiten, aber das Geld haben, das ist ja eine Konsumentenmasse, die wird ja immer größer. Die immer älteren Konsumenten, die sind total wichtig.
Also meine Kontonummer ist Berliner Sparkasse 720-131561.
Was war der erste Shakespeare, den ihr gemacht habt? Ihr arbeitet schon so richtig lange zusammen, oder?
Wir?
Ja.
Der erste Shakespeare war, würde ich sagen, Richard.
Richard.
Ja, wir haben beide so vorher auch schon viel Shakespeare gemacht, aber aufeinander getroffen sind wir mit anderen Sachen und dann mit dem Shakespeare tatsächlich vor 10 Jahren.
Ja, beim das Richard. Stimmt. Wir sind aufeinander getroffen im Jahre 2000, haben die Eröffnung des Schauspielhauses Hamburg gemacht.
Stimmt.
Haltestelle Geister.
Mein größter Erfolg.
Von Krauser.
Ironisch oder?
Wir haben, glaube ich, 34 Verrisse gekriegt.
Ja, und hatten vielleicht 12 Vorstellungen.
Und entweder trennt man sich oder es schweißt einen zusammen.
Ja, oder man heiratet.
Das Letztere war der Fall.
Ich habe sie auch alle gelesen übrigens. Ich habe sie auch noch. 34 Verrisse.
Ich weiß nicht, ich bin total gelobt worden. Was stimmt, das war alles ein Spaß.
Wieso arbeitest du so viel mit Jan oder wie würdest du ihn beschreiben als Regisseur?
Ja, also ich habe ein paar Familien, denen reise ich hinterher, weil ich mit denen wahnsinnig gern Zeit verbringe. Das ist erstmal, also ab einem gewissen Alter sagt man sich auch Lebenszeit, ne? Und ja, wie würde ich Jan beschreiben? Wir haben, jedes Stück hat einen anderen Atem. Ein anderes Stück. Andere Atem, mal gehen wir direkt auf die Bühne, Probebühne und proben los mit dem Textbuch in der Hand, mal sind wir lange am Tisch und lesen. Hier ist eine Mischung aus beidem, was ich hervorragend finde. Man muss nur nicht denken, ach, wir müssen doch jetzt was tun. Wir tun die ganze Zeit was. Wir tun die ganze Zeit was. Und das mag ich einfach bei Jan wahnsinnig gerne. Also wir haben, glaube ich, ziemlich Spaß zusammen. Und wir sagen uns immer gegenseitig, ja, wir könnten noch das machen oder das. Also im besten Sinne arbeiten wir zusammen. Das finde ich wirklich toll. Obwohl ich ihm letztendlich sage, das subjektiv bist du natürlich da unten. Aber ich könnte sagen, ich glaube, der Rhythmus stimmt nicht. Oder lass uns die Szene ganz am Ende nach vorne packen. Und da hört Jan sofort zu. Und reagieren wir und spielen einfach rum. Mal gucken, was passiert. Also ich glaube, es ist das Vertrauen in den Schauspieler bis Sekunde vor der Premiere. Das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was ich ihm sagen kann. Und wir gehen sehr gerne zusammen essen in der Gruppe und gucken, machen Kinoabende. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, Jan sagt als erstes immer, wann machen wir Produktionsessen? Wann machen wir Produktionsessen? Und ich auch. Ja, gute Idee. Also es geht, bei Jan ist es tatsächlich so, dass es waren immer tolle Gruppen, die entstanden sind. Aber den Produktionen. So, jetzt höre ich auch auf. Du dumme Sau.
Jetzt bist du dran, Jan. Auch warum arbeitest du immer wieder mit Wolfram?
Ich gehe mal kurz raus.
Die ultimative Lurpudelei.
Naja. Bei mir ist ja der Regie-Bazar open, ne? Also das bedeutet einfach, wenn man sich besser kennt und dann ist natürlich die... Man fängt so auf einem ganz anderen Level an, wenn man mehrfach zusammengearbeitet hat. Und der Wolfram hat halt einen Regiekopf, ohne Regisseur zu sein. Und das liebe ich sehr, weil alle Ideen sind möglich, bei mir auf den Tisch zu packen. Und natürlich muss man am Ende entscheiden, und das kann ich dann auch. Aber erstmal entstehen halt einfach auf der Probe nochmal ganz andere Sachen, als man sich zu Hause überlegt hat, mit Bühnenbildner, Dramaturgin, Kostüm. Dann probt man und es entstehen Dinge, und die sind oft einfach auch Vorschläge. Und es sind auch Regievorschläge. Also nicht nur, ich würde meine Figur jetzt hier so oder da, würde ich den Satz so sprechen, sondern tatsächlich dramaturgische, szenische, auch bühnenbildnerische, kostümmäßige. Und das, wenn das jemand kann und nutzt, dass er sozusagen weiß, er kann alles beitragen, alles auf den Tisch packen. Letztendlich kann er aber dann auch sich total drum kümmern, was sein Kerngeschäft ist, nämlich Schauspiel. Weil da ist dann schon jemand, der das leitet. Diese Mischung, das ist einfach, wenn man da Leute entdeckt, mit denen man so richtig, richtig zusammenarbeitet und das richtig ins Offene sich traut zu schwimmen oder so. Das ist halt Wolfram einer der wenigen. Wolfram ist mindestens so der gute Gastgeber wie ich. Auch bei den Partys und Essen, aber auch auf der Probe. Da sind wir irgendwie ein gutes Team.
Hast du schon einen Lieblingsmoment in einem Stück? Einen, worauf du dich freust, den zu spielen?
Den Applaus natürlich. Also sagen wir mal so, wo ich Lust drauf habe, ist auf die extremen Brüche von dieser Figur. Von absolut freundlich, ernsthaft freundlich, gespielt freundlich, ausrastend böse. Also die Unberechenbarkeit, da habe ich mein Interesse dran, an diesem Menschen. So, erstmal. Und da gibt es einfach fantastische Texte. Also was für ein Glück, die in den Mund nehmen zu dürfen. Auf so Gedanken würde ich mein Leben lang nicht kommen. Also das ist das Tolle an der Schauspielerei. Wir können ja Gedanken aussprechen, da würden wir Schauspieler gleich lange nicht drauf kommen. Und wir haben den Luxus, uns zumindest daran abzuarbeiten. Deswegen, meine Schauspieler immer, sie sind so klug oder so sind sie gar nicht manchmal. Sie haben nur die Chance, sich damit zu befassen. Das finde ich toll.
Dann vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
Vielen Dank. Gerne.
Danke.
Danke, Wolfram, für das Gespräch.
Danke, Jan.
Danke, Tina.
Gute Probe morgen. Tina.
Tschüss.
Tschüss.
Schön hier.